16. Februar 1945. Es heißt, es gibt ein Frankfurt an der Oder und noch eins am Main. Und es gibt Läuse. Unglaublich, wie viele es geworden sind, seit ich in Deutschland bin. Weder in Polen noch in Bessarabien oder bei uns in Russland hatte ich so viele Läuse. Jetzt sind es dermaßen viele, dass sie meinen Körper bevölkern wie Ferkel einen deutschen Hof. Es gibt kleine und große und richtige Prachtexemplare, einzeln und in Kolonnen. Die fressen mich noch auf. Es ist völlig unerträglich, sie auf dem Körper zu haben. Sie sind für mich eine härtere Probe als die Kämpfe.
Tagebuchaufzeichnung des Wladimir Gelfand aus Dnepropetrovsk, 21 Jahre alt, Leutnant der Roten Armee und angehender Schriftsteller. In 3 Monaten wird er in Berlin einmarschieren. Schon in der Schule interessierte sich Gelfand, der aus einer jüdischen Familie stammt, für Literatur, schrieb Gedichte, machte Wandzeitungen und veranstaltete Rezitationsabende. Er wollte später einmal Autor und Dichter werden. Während des Krieges und auch als Besatzungssoldat in Berlin von 1945 bis Herbst 1946 schrieb er ständig Tagebuch. Nach Gelfands Tod erkannte sein Sohn Vitali Gelfand, heute 43 Jahre alt, den Wert der Aufzeichnungen des Vaters. Er erzählt:
Als mein Vater gestorben war, hatte er ganz viele Aufzeichnungen hinterlassen und darunter waren auch Tagebücher. Ich habe sie gelesen und habe gemerkt, dass das Material eine wichtige Bedeutung hat. Das war 1984. Ich habe mich damals entschlossen, die Tagebücher zu veröffentlichen. Ich habe mir eine Schreibmaschine besorgt und habe angefangen, die Aufzeichnungen abzuschreiben. Eine Seite pro Tag habe ich geschafft. Mit einem Finger. Dann bin ich nach Deutschland übergesiedelt, habe mir einen Computer gekauft und alles da reingeschrieben. Diese Arbeit in Deutschland hat ungefähr 5 Jahre gedauert.
Mit einer liebevollen Regelmäßigkeit schrieb der sensible Gelfand alles, was ihn interessierte, bewegte oder empörte, in sein Tagebuch. Der 22-jährige sowjetische Stabsoffizier und junge Schriftsteller wird nach dem Krieg in und um Berlin eingesetzt. Er ist enorm wissbegierig und lebenshungrig und möchte Berlin und das Land, gegen das er mit Überzeugung und Empörung gekämpft hat, aus persönlicher Perspektive kennenlernen. Er entfernt sich unerlaubt von der Truppe, kümmert sich nicht darum, dass es verboten ist, mit den Deutschen Kontakt zu haben. Er lernt Fahrrad fahren, das Fotografieren ist ihm wichtig und er lernt sogar die deutsche Sprache. Oft geht er stundenlang durch die Stadt und beobachtet neugierig und zugleich misstrauisch die Vorgänge im zerstörten und hungernden Berlin.
Wedding. Fürchterliche Häuserskelette. Die Straßen sind noch nicht überall vom Schutt geräumt. Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass sie so rasch geräumt werden? Die völlig zerstörten Häuser werden abgerissen und bis auf den Grund weggeräumt. Es gibt ein noch hässlicheres Bild. Einzelne Häuser ragen inmitten der Leere riesenhaft auf, wie ungebetene Gäste. Trostlos, aber verdient. 1 Uhr nachts. Auf der Rückfahrt von Berlin nach Velten fragt mich im Zug ein mir gegenüber sitzender Deutscher ganz unvermittelt und ernsthaft: Wird Deutschland wieder groß und stark werden? Schlussfolgerung spare ich mir, denn die Frage an sich ist so zynisch, dass eine Antwort oder ein Kommentar nichts bringt.
Die mangelnde Einsicht der meisten Deutschen in das, was sie angerichtet haben, erschüttert Wladimir Gelfand. Er meint, ihr Elend haben sie sich selbst zuzuschreiben. Der junge, genussfreudige Wladimir will nach den schrecklichen Kriegserfahrungen aber vor allem leben. Leben, so gut es nur geht. Und dazu findet er als privilegierter Besatzungsoffizier Mittel und Wege.
Als ich am Alexanderplatz ankam, wurde es bereits dunkel. Der schwarze Markt, wie die Deutschen ihn nennen, hatte sich noch nicht gelichtet. Die Luft war erfüllt von den durchdringenden Pfiffen der deutschen Polizisten, den Rufen der herumrennenden Leute, dem Dröhnen der englischen und amerikanischen Autos. Die Deutschen fanden jetzt keinen Absatz mehr für ihre Waren und verkauften billig. Ich blieb auf dem Platz, selbst als die U-Bahn nicht mehr fuhr und der dunkle Herbsthimmel schon voller Sterne stand. Ich kaufte für 250 Mark ein Elektrogerät zum Rasieren, und da stand billig 2 Paar Damenschuhe für 100 und 200 Mark. Die werde ich Mama schicken. Auch ein paar Kleider habe ich günstig mitgenommen.
Als sowjetischer Offizier hat Wladimir Gelfand hinreichend Zugang zu Nahrungsmitteln, damals eine Kostbarkeit, gegen die sich alles eintauschen lässt oder für die man viel Geld bekommen kann. In seinem Tagebuch ist zu lesen, wie er mit größtem Vergnügen sich Hüte, Anzüge, einen Trenchcoat, Handschuhe, eine Sonnenbrille, ein Fotoapparat und sogar einen Zylinder gekauft habe. Er versorgte auch seine Mutter, die ihn liebevoll Vova nennt, mit Post und Paketen. Sie lebte getrennt vom Vater im zerstörten Dniepropetrovsk in ärmlichen Verhältnissen. Die Sehnsucht des Söhnchens nach der Heimat mildert sie mit regelmäßigen Briefen, die allerdings nicht alle ankommen.
Mein lieber Wowotschka, gestern, als ich nach Hause kam, fand ich dein Foto und die zwei vergrößerten Bilder von mir vor. Vielen Dank dafür, mein Herz. Wie aufmerksam und fürsorglich von dir. Ich bin sehr stolz auf dich und stelle dich allen als Beispiel hin. In allem spürt man, wie du mir Freude bereiten willst und wie du dich um mich sorgst. Aber immer noch schreibst du wenig über dich. Ich interessiere mich doch für dein ganzes Leben. Sage mir, mein Schatz, hast du wenigstens Aussicht auf Urlaub? Zumindest für die Oktoberfeiertage? Du nimmst es mir hoffentlich nicht übel, dass ich in den letzten Briefen bei dir verschiedene Bestellungen aufgegeben habe. Den Rundfunkempfänger, den Stromzähler, die Uhr und den Schirm. Und heute bitte ich dich um Gummiband. Einmal für Strumpfhalter und noch schmaleres für Gamaschenhosen. Ich umarme dich ganz fest und küsse dich, mein Liebling. Bleib gesund und stark. Deine Mama.
Ein großes Problem für den empfindlichen Wladimir Gelfand sind die ständigen Rohheiten in der Armee. Er war zwar freiwillig in den großen Vaterländischen Krieg gezogen, um seinem überfallenen Vaterland zu helfen, aber er verabscheute Barbarei, sinnloses Töten und Vergewaltigung. Das oft brutale und bedrohliche Verhalten seiner militärischen Vorgesetzten und die für ihn kaum erträglichen Bosheiten in seiner Kompanie machten ihn zornig und traurig. Er fürchtet sie nicht nur, weil er weichherzig und harmoniebedürftig ist, sondern als individualistischer Einzelgänger und auch als Jude hat er Grund genug, sich nicht unnötig mit den anderen anzulegen.
Der sinnlose Radau von Hauptmann Schikin und insbesondere Kapienko gefällt mir nicht. Gestern zum Beispiel hat Rübkin eine Büste von Schiller zerschlagen und hätte wohl auch Goethe vernichtet, wenn ich ihn diesem Narren nicht aus den Händen gerissen, mit Lappen umwickelt und weggepackt hätte. Genies können nicht mit Barbaren gleichgesetzt werden. Und ihr Andenken zu zerstören, ist für einen zivilisierten Menschen eine große Sünde und eine Schande. Kapienko ist ein Idiot im wahrsten Sinne des Wortes. Er scheint sich wohl heute wie auch jeden Tag bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen und schießt, wenn er betrunken ist, mit jeder Waffe, die ihm gerade unter die Finger kommt. Er bewirft uns mit allem, was er greifen kann. Ich bekomme dabei das meiste ab. Es gibt Diebe, Spieler und Säufer. Das Beispiel macht Schule. Das Kartenspiel breitet sich immer mehr aus. Hunderte und tausende Mark fliegen durch die Luft, segeln auf den Tisch und verwandeln sich, wenn sie in der Tasche des vom Glück bedachten Siegers verschwinden, in Wodka, Kölnisch Wasser oder Spiritus. Diebe stehlen, was ihnen unter die Finger kommt. Sie schrecken vor keiner Schäbigkeit zurück, machen Koffer kaputt, brechen Schlösser auf und alle schweigen. Man zuckt nur die Achseln und ist im Stillen empört.
Kalinka, 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 Maria.
21. Mai 1945. Wenn ich auch reichlich getrunken habe, 2 Uhr nachts, sei es drum. Gedichte wollen nicht gelingen. Die Liebe kommt nicht zum Zuge und im Herzen ist nicht nach Ordinärem an Prostitution. Jetzt bin ich betrunken und der Kopf ist schwer, doch die nüchternen Gedanken wollen nicht aus meinem Kopf verschwinden. Entgegen meiner ursprünglichen Absicht bin ich spät aufgestanden. Ich hätte gern die Zärtlichkeiten der schönen Marianne in vollen Zügen genossen. Küsse und Umarmungen allein waren nicht genug. Ich hatte mir mehr erhofft, wollte sie jedoch nicht drängen. Ihre Mutter ist mit mir sehr zufrieden. Wäre ja auch noch schöner. Schließlich hatte ich auf dem Altar für vertrauensvolle und wohlwollende Beziehungen Lebensmittel, Süßigkeiten und Butter, Wurst und teure deutsche Zigaretten niedergelegt. Bereits die Hälfte wäre genug, um mit Fug und Recht mit der Tochter vor den Augen der Mutter alles Erdenkliche anzustellen, und die würde nichts dagegen sagen. Denn Lebensmittel sind heute wertvoller als das Leben, sogar als das Leben einer so jungen, zärtlichen und lieben Schönheit, wie dieses Mädchen eine ist.
Wladimir Gelfand ist 22 Jahre alt und die Mädchen und die Liebe beschäftigen ihn sehr. Er ist noch unerfahren und hat es deshalb nicht leicht im Umgang mit den Mädchen. Er war dazu erzogen, die Frauen zu achten, und Wladimir ist empfindsam. Nie ist er grob oder brutal, allerdings zögerlich, wählerisch und skeptisch. Und er ist auf einer ständigen und vergeblichen Suche nach Liebe und Geborgenheit.
Ein in jeder Hinsicht passendes Mädchen habe ich bislang nicht gefunden. Die Mädchen hier sind entweder zart, aber kühl, oder leidenschaftlich, aber launisch. Andere wiederum sind hässlich oder sie haben keine Figur. Die russischen Mädchen aber sind stolz und in allen Feinheiten eines Gesprächs sehr feinfühlig. November 1945. Ich kam zurück. Sie lag in derselben Haltung, in der ich sie verlassen hatte. Flüsternd und voller Angst, dass jemand uns stören könnte, aßen wir ein wenig. Ich zog mich beim Licht meiner Taschenlampe aus. Sie hatte gebeten, das Licht nicht anzumachen. Sie sprach mit Abscheu von den Juden, erklärte mir die Rassentheorie, faselte von weißem, rotem und blauem Blut. Das ärgerte mich. Alles in mir rebellierte und empörte sich gegen die Ignoranz dieses und anderer deutscher junger Mädchen. Ich zögerte nicht, ihr das auch zu sagen. Ich versuchte sogar, sie davon zu überzeugen, dass das Blut bei allen Menschen, ganz egal, wo sie sich befänden, gleichermaßen rot und warm sei und dass die Märchen von angeblich edlem arischem Blut nichts als ein Hirngespinst und purer Obskurantismus stümperhafter faschistischer Theoretiker vom Schlage Rosenberg sei. Aber sie konnte das nicht verstehen. Ich beschloss, ihr das Gegenteil zu beweisen, nach dem, was meiner Vorstellung nach unbedingt passieren musste. Ich zog mich bis auf die Unterwäsche aus und legte mich hin. Sie legte sich daneben, angezogen und mit Schuhen, und war durch nichts in der Welt dazu zu bringen, meinem Beispiel zu folgen. Sei gegrüßt, mein lieber Papa. Dein lang erwarteter Brief mit dem Foto ist angekommen. Ich danke dir sehr. Ich komme gerade vom Zug, von einer Dienstreise. Ich bin oft weg, so dass ich die Briefe nicht immer gleich lesen und erst recht nicht beantworten kann. Die von dir berührte Frage ist grausam wegen der Ungerechtigkeit der damit zusammenhängenden Erscheinungen. Du sprichst von Beleidigungen und Streitereien, von den Kränkungen und Leiden, die wir unverschuldet ertragen müssen, da wir nun einmal Juden sind. Und darin stimme ich mit dir überein. Wie viel Strapazen habe ich den Krieg über erdulden müssen, wie viel Hohn und Spott, wie viel Grobheit allein deshalb, weil mein Name Gelfand ist, weil ich in einer jüdischen Familie geboren wurde und daher selbst Jude bin. Das tat weh. Der Krieg war dadurch 10-fach schwerer, das Leben beschwerlicher.
Wladimir Gelfand leidet in der Armee nicht nur unter dem Antisemitismus. Auch als Schriftsteller muss er Demütigungen hinnehmen. Selbst die ungewöhnliche Auszeichnung, mit 19 Jahren das Kriegstagebuch schreiben zu dürfen, hilft ihm nicht darüber hinweg, dass er von seinen groben Kameraden oft verhöhnt wird. Als er ein Gedicht über das Kriegsende geschrieben hat, schnappt es sich ein Leutnant und liest es laut vor, kritisiert und verlacht es. Er rät Gelfand, das Schreiben aufzugeben.
Ich begann an mir zu zweifeln und war in sehr bedrückter Stimmung. Umso mehr, als er das alles vor Publikum sagte. In den Fenstern waren einige Offiziere zu sehen, die lachten begeistert. Einige wieherten vor Vergnügen und stimmten dem Sprecher zu. Zusätzlich begann der Grimassen zu schneiden, Witze über schlechte Dichter zu erzählen.
Ein Gedicht des erst 17-jährigen Wladimir, Der Nagel, zeigt seine Empfindlichkeit gegen Gewalt. Er mag den kleinen, schönen Nagel nicht in die Wand schlagen, weil er fürchtet, ihn zu verletzen. Auch ein Nagel hat eine Seele. Vitali Gelfand liest das Gedicht seines Vaters.
Гвоздь я в руку беру не спеша. Шляпка больно его хороша. Его нужно мне в доску вогнать. Но как трудно мне руку поднять. Ведь он маленький, стройный такой. Как ударишь, согнется дугой. Не могу же я бить малыша. У гвоздя ведь есть тоже душа.
Sei gegrüßt, mein Lieber, meine Freude. Vor 4 Tagen habe ich dein Feiertagsgeschenk erhalten, das Foto von dir. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Wie gut du aussiehst, wie interessant und hübsch. Deine Schönheit kommt nicht nur durch dein Äußeres, sondern auch durch deine Seele zum Ausdruck. Mein lieber Sohn.
Wladimir Gelfand auf einem Foto. Etwas ins Profil gedreht, schaut er direkt in die Kamera. Mit Trenchcoat, dunklem Anzug, Schlips und Hut mit aufgeschlagener Krempe ist er höchst elegant. Er hat große, dunkle, etwas melancholische Augen, eine schmale Nase und einen wohlgeformten Mund. Ein gut aussehender, junger Mann sieht den Betrachter an, der empfindlich und weich zu sein scheint, aber zugleich auch männlich selbstbewusst.
Und, Wawotschka, falls du kommst, bringst du noch ein paar Tischdecken und irgendwas Süßes mit, ja? Ich umarme dich und küsse dich innig. Deine Mama.
Draußen ist es trübe und nass. Es regnet. Und auch meine Stimmung ist gedrückt. Die Perspektivlosigkeit. Unheilvoll türmt sich ihre Gestalt vor mir auf. Ich habe nun schon 4-5 Tage ständig leichte Kopfschmerzen. Woher kommen sie bloß? 2. Juli 1946. Dr. Solomonik aus dem Krankenhaus versuchte mich aufzumuntern. Was bläst du solch eine Trübsal? Wer keinen Tripper hatte, ist kein richtiger Mann. Der Tripper ist die Krankheit des Soldaten und du bist ein Mann und Offizier. Nach 8 Tagen Krankheit werde ich heute zum ersten Mal behandelt. Gerade haben sie die Stelle ausgebrannt. Das hinterließ bei mir, der ich diese Behandlung zum ersten Mal erlebe, einen gehörigen Eindruck. Doch das ist erst der Anfang. Heute kommt dann noch eine Injektion. Das Schlimmste, sagt man. Ich werde nicht schlafen können, werde mich selber beißen. Es sind Terpentininjektionen.
Wladimir Gelfand arbeitet inzwischen in der Transportabteilung der Armee. Er stellt Waren und Materiallieferungen an die Einheiten zusammen und organisiert auch den Transport von Gütern, die in der sowjetischen Zone Deutschlands demontiert und in die UdSSR geschafft werden. Ständig hofft er, nach Hause fahren zu können, reicht Urlaub ein, aber vergebens. Tapfer erträgt er in der Fremde Heimweh und Krankheiten. Von wirklichen Freunden ist in seinen Tagebüchern nicht die Rede. Er ist wohl zu sehr Außenseiter. Ihm bleiben nur die flüchtigen Frauenbekanntschaften und der Briefwechsel mit seinen Eltern.
So, meine liebe Mamotschka, die heutige Nacht will ich dir widmen. Es ist schon nach Mitternacht. Alles schläft, nur ein paar unruhige Mäuse schaben zaghaft über den Boden. Sie warten, bis ich einschlafe, und dann haben sie freie Bahn. Ich habe nur Angst, sie könnten alle meine Papiere verderben, die über den Boden und die Stühle verteilt sind. Die deutschen Ortschaften sind langweilig anzuschauen. Sie gleichen sich alle wie ein Ei dem anderen. Von außen sind die Häuser hässlich und finster, aber innen sind die Wohnungen vortrefflich und komfortabel ausgestattet, wenn auch vom Aufbau her identisch. Die Dörfer sind aus Stein. Es gibt viele Kirchen, doch Geistliche habe ich selten gesehen. Die Straßen und Wege sind gepflastert. Überall gibt es Strom, Eisenbahn und Bahnhöfe. In Berlin habe ich Sehenswürdigkeiten aus alten Zeiten besichtigt. Denkmäler, Gebäude und Museen. Während der Kämpfe hatte ich auf vielen von ihnen mit Kreide Aufschriften hinterlassen. Alle, oder zumindest die meisten, sind vom Regen und der Zeit fortgespült worden. Nur meine Inschrift auf der Siegessäule war erhalten, die ich mit dem Messer in den Granit geritzt hatte. Für den Sieg ward errichtet die Säule. Hier stehe ich nun mit meinem Sieg und schaue und spucke auf Deutschland. Auf Berlin, das Besiegte, spuck ich. Ich mache jetzt Schluss und schmiege mich ganz zärtlich an deine Brust. Es ist Zeit zu schlafen. Vova. Heute ist frei. Ich sterbe vor Langeweile. Jeder hat noch einmal eine Flasche bekommen. Lange habe ich nicht trinken wollen, aber dann hielt ich es nicht mehr aus vor Schwermut, Einsamkeit und Untätigkeit. Wir haben Gitarre gespielt. Doch das hat die Schwermut nicht aus dem Herzen vertreiben können. Es dämmert schon. Der Tag geht zur Neige. Und nichts Neues. Nichts Gutes.
Wladimir Gelfand leidet immer häufiger unter Kopfschmerzen. Er weiß noch nicht, dass sie von einer Kontusion, einer Quetschung im Gehirn herrühren. Die Druckwelle einer Bombe hatte sie verursacht. Bei den Kämpfen war sie dicht neben ihm eingeschlagen.
Es begann, nachdem ich eine Zigarette geraucht hatte. Als hätte ich 1000 Steine im Kopf und die Gedanken sind alle raus. Ich bin nicht betrunken. Ich fühle mich so dumpf und elend, wie es auch vom Wodka nicht kommen kann. Ach, wann nur wird es Heilung geben? Was ist das für eine geheimnisvolle, unerklärliche Krankheit, die mich auf das Niveau des durchschnittlichsten und mittelmäßigsten aller Menschen zwingt? Ich muss Schwäche und Verzweiflung überwinden und mich dir, meinem Tagebuch, mitteilen.
Im September 1946 wird die Rote Armee demobilisiert und in den Friedenszustand überführt. Wladimir Gelfand ist entlassen und darf endlich nach Hause fahren. Er ist glücklich und lebt noch einmal aus dem Vollen. Für rund 1000 Mark hat er Lebensmittel und Wodka eingekauft und feiert mit seinen Kameraden.
Ich habe nur noch ein paar magere Groschen. Eine Schreibmaschine habe ich besorgt. Eine ganz elegante. Mama wird sich freuen und mir wird sie nützlich sein. Ich kann dann meine Sachen darauf tippen. Ich habe jetzt 7 Koffer. Der 8. ist ganz klein. Sowie 2 Mäntel, ein Fahrrad und einen Radioempfänger.
Wladimir Gelfand kehrte nach Dniepropetrovsk zurück und wurde Lehrer. Bei seinen Bewerbungen bekam er wieder den Antisemitismus zu spüren. Er musste sich mit einer bescheidenen Stelle in einer Berufsschule begnügen. Wladimir Gelfand schrieb neben seinem Lehrerberuf unentwegt Artikel, Romane, Gedichte. Die politischen Verhältnisse unter Stalin und seinen Nachfolgern ließen eine freie schriftstellerische Entfaltung nicht zu. Sein Traum, ein großer Schriftsteller zu werden, realisierte sich nicht.
Er hat versucht, während der Stalin, Chruschtschow und Brezhnev-Ära seine Bücher zu veröffentlichen, aber sie wurden nicht publiziert. Und die Texte aus seinen Tagebüchern, die er den Zeitungen und Zeitschriften gegeben hatte, enthielten Fakten, die regelrecht zensiert wurden. Die Presse hat die Aufzeichnungen, die Gelfand abgegeben hat, nicht akzeptiert. Sie haben die Ereignisse verfälscht, gekürzt und Teile einfach rausgeschnitten. Und auch heute ist die Politik in Russland unter Putin so. Ich habe in Verlagen nachgefragt, das, was in den Tagebüchern steht, werden sie nicht veröffentlichen.
Wladimir Gelfand starb an den Spätfolgen seiner Kriegsverletzung. Denn die starke Prellung in seinem Kopf nach der Bombenexplosion zerstörte langsam sein Gehirn. Eine Herzschwäche kam dazu. Er starb 1983 mit 60 Jahren.